Und weg waren sie. Was ist das für ein Mist, den ich da sehe? Unsterbliche Worte von Dr. Beverly Crusher aus der Folge Das Experiment. Und über den Mist, den wir da gesehen haben, reden wir heute. Und dazu habe ich hier die liebe Tanja hier im Podcast dabei. Hallo Tanja.
Hallo Philo.
Ja, und das war's. Wir sind heute zu zweit. Das ist eine kleine Runde. Das Experiment Remember Me ist eine von diesen Folgen, die... irgendwie ist das für mich immer eine, keine Ahnung, besondere Folge, aber es ist eine Folge, die ich immer wieder gern geschaut habe. Wahrscheinlich, weil ich damals sehr in Dr. Crusher verschossen war. Aber irgendwie auch so eine Folge, die es mir immer angetan hat. Haben wir heute relativ kurzfristig, spontan beschlossen, als Ersatz für eine andere ausgefallene Aufnahme, heute mal Remember Me, das Experiment anzuschauen.
Mhm. Ja, ist auch eine starke Folge, ne? Mhm. Eine Bottle-Episode und der Regisseur sagt auch, es ist die Arbeit, wo er am meisten Resonanz zu bekommen hat in Star Trek und hatte ihn überrascht, weil er mochte die Folge gar nicht so sehr. Da kann man halt auch nicht viel machen. Ne? Wenn eine Person im Fokus steht in einer Folge und die geht dann den Gang entlang, da kannst du nicht noch irgendwie 15 Schwenks einbauen und irgendwelche spannenden anderen Sachen zeigen, irgendwelche Aliens oder so. Es geht halt wirklich nur um etwas sehr Fokussiertes und da kann man nichts strecken oder ausmerzen, wenn irgendwo irgendwelche Probleme wären sozusagen. Und das hat aber Gates McFadden in ihrer Rolle hier als Dr. Beverly Crusher ja super gespielt und das ist toll geschrieben und von daher gab es da auch gar nichts zu puffern oder auszumerzen. Mhm. Das ist eine starke Folge.
Cliff Bohl war der Regisseur, von dem ich jetzt heute erfahren habe, dass nach ihm die Bohlianer benannt worden sind.
Okay.
Das habe ich jetzt wirklich vor ein paar Minuten erst gelesen und habe überlegt, wer waren denn nochmal die Bohlianer? Wie sehen die denn eigentlich aus?
War komplett das die Blauen? Blau?
Die Blauen, mhm. Ja. Ah, ja.
Ja, ja, und man sagt ihnen nach, wenn nach ihnen will man nicht auf die Toilette gehen. Oha. Weiß ich nicht, was das jetzt bedeutet.
Es gibt eine Menge Leute, nach denen ich nicht auf die Toilette gehen will. Ich zum Beispiel.
Ja, also nach auf mir. Der Voyager. Mhm. Okay. Naja, dann das Fenster aufreißen. Die
ist auf der ist schwer auf so einem Raumschiff
das Fenster aufzuschneiden. Ist auf dem Raumschiff schwierig, ja, genau. Es hieß auf der Voyager, dass wohl auch die Toiletten dann immer mal verstopft waren, wenn Bolognianer.
Oh Gott.
Also,
Sag mal, gibt es Bolognianer auf der Voyager?
Ja, gibt es. Sieht man selten. Zum Beispiel in dieser einen Folge, wo dieser ehemalige Marquis mit Drill Instructor Tuvok unterwegs sein musste, ja, sieht man wenig. Aber ja, die waren da ja mit ihren Hintergrundcharakteren nicht so konsistent wie andere Serien.
Ja,
umso
ja,
schöner finde ich es in dieser Folge, dass TNG da sehr Konsistenz aufweist, ne? Und auch Leute erwähnt werden, die wir, wie zum Beispiel Dr. Sela, die wir ja eigentlich schon lange nicht gesehen haben, aber die einfach wieder so erwähnt wird, auch wenn wir sie nicht sehen, aus guten Gründen.
Ja, aus sehr guten Gründen, das stimmt. Ja, wir sind in der vierten Staffel, in der fünften Episode. Regie hat Cliff Bohl geführt, Drehbuch Lee Sheldon.
Zu dem sein jetzt einziges.
Mhm. Naja, ich glaube, der war Produzent zu der Zeit.
Mhm. Ja.
Das hatten wir neulich bei oder bei einer Doctor Who-Besprechung. Ich glaube, die kommt aber erst noch. Es ist ein Reihenfolgendurcheinander. Da gab es das, dass der Produzent der Serie nicht als Drehbuchschreiber doppeln durfte, wegen den Bestimmungen der Writers Guild. Und deswegen hat er eine Folge dann unter einem Pseudonym zusammen mit einem Partner herausgebracht. Aber scheinbar hat Lee Sheldon diese Auflagen hier nicht gehabt.
Ich weiß nicht, ob sich das unterscheidet zwischen den USA und England.
Ich nehme an, dass es da schon Unterschiede gibt. Aber generell gibt es ja da immer wieder solche Probleme und an Kompetenzgerangeln. Nur diesmal wahrscheinlich nicht. Mehr fällt mir jetzt zu Lee Sheldon auch tatsächlich nicht ein. Kommen wir gleich mal zu der Episode und du könntest vielleicht mal kurz versuchen, den Inhalt spontan zusammenzufassen.
Also wir starten hier an einer Raumstation, es ist Mannschaftswechsel und auch Dr. Dalen Quaise kommt an Bord, ein älterer Herr, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Er ist jetzt Witwer und möchte zu seinem Heimatplaneten zurückreisen. Er ist gleichzeitig auch Freund und Mentor von Dr. Crusher, die sich sehr um ihn bemüht und ihn unterbringt. Es ist auch ein bisschen ein trauriges Gespräch am Anfang. Ne? Wie gesagt, er ist jetzt verwitwet und möchte nicht mehr in der Praxis arbeiten, wo er jetzt stationiert war die letzten sechs Jahre. Und da kann er Dr. Crusher auch andocken. Ne? Sie denkt dann an ihren Mann und sie ist ja auch Witwe. Und ja, das führt sie dann zu ihrem Sohn in den Maschinenraum. Wesley ist gerade am Warpkern zugange und er schafft eine Warpblase. Und da gibt es dann einen kurzen Lichtblitz. Man weiß nicht so richtig, was es damit auf sich hatte. Wie auch immer, die Folge geht weiter. Und dann beginnt so ein bisschen eine merkwürdige Geschichte. Es ist so eine Whodunit-Story. Gibt es hier irgendwie eine Verschwörung? Wo ist denn der Dr. Quaise hingekommen? Nach und nach verschwinden Besatzungsmitglieder. Alle rund um Beverly Crusher sind verwirrt. Sie ist die Einzige, die sich an diese verschwundenen Leute erinnert. Nach und nach spitzt sich das immer weiter zu. Und dann nach einiger Zeit, wo dann die Leute schon dachten, vielleicht stimmt auch was mit Beverly, nicht? Und sie dann auch schon sich hinterfragen muss, kommt dann raus, wir sind quasi in dieser Warpblase. Sie weiß das zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber wir schauen dann von außerhalb, wie eifrig gearbeitet wird, sie aus dieser Warpblase wieder rauszuholen. Und nach findet sie dasselbe dann auch raus und schafft es dann eben durch diese Schwellen, durch diese Wirbel, wo sie sich vorher immer versucht hat, von fernzuhalten, um nicht eingesogen zu werden, versteht sie dann, dass das quasi der Ausgang ist und schafft es dann wieder in ihre eigentliche Realität raus. Also ein Verwirrspiel, wo man erstmal rausfinden muss, um was es sich eigentlich handelt. Also ein bisschen Krimi-mäßig und dann so ein bisschen Psycho-Verwirrung und Twilight dann am Zone. Ende. Genau.
Ja, dankeschön. Also dafür, dass wir das jetzt gerade vor, weiß nicht, zwei Stunden beschlossen haben, diese Folge zu besprechen. 1A Zusammenfassung. Ganz großartig. Vielen Dank. Ja, ich springe mal in die Folge rein. Oder vielleicht springen wir mal an den Anfang zurück. Mhm. Ich finde, es fängt wahnsinnig schön an mit einer Außenansicht der Weltraum, der Raumstation und die Enterprise, die da in das Dock hineinfliegt. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie die Größenverhältnisse sind. Das ist so eine riesen Station und so ein winzig kleines Schiff. Und die Enterprise D ist ja nun wirklich ein großes Schiff. Das finde ich immer wieder fantastisch, wenn man so mal die Verhältnisse auf den Kopf gestellt bekommt. Vorher ist die Enterprise der ganze Kosmos, in dem das alles hier spielt. Die Enterprise ist das Universum. Ne? Das ist, und auf einmal wird das Universum viel größer, indem man einfach mal dieses Schiff vor etwas noch Größeres stellt. Das ist so wie, hast du Aviator gesehen? Den Howard Hughes-Film mit Leonardo DiCaprio? Ist ewig weiß her. Und ich muss nur gerade dran denken, ganz am Anfang gibt es, ziemlich am Anfang des Films gibt es so einen Moment, wo Howard Hughes einen Film dreht mit, wer weiß wie vielen Flugzeugen. Und er beschwert sich, die sind zu langsam. Man sieht nicht, wie schnell die sind. Sagt, ja, es gibt keine Verhältnismäßigkeiten. Die fliegen ja nur vor leerem Himmel. Und dann sind sie damit beschäftigt, Wolken zu finden. Und dann muss es dann beauftragt er einen Geologen, der Wolken findet, vor denen diese Flugzeuge fliegen können, damit man daran erkennen kann, wie schnell die sind, wenn sie sich vor etwas hinwegbewegen. Und das ist hier dieser Moment, dieser Aviator-Moment für mich. Ja. Wenn man die kleine Enterprise vor dieser riesen Raumstation sieht, dann sieht man erstmal, wie groß das Weltall eigentlich ist. Einmal ist alles ein Stück größer geworden dadurch.
Ja, plötzlich haben wir einen Maßstab, ne, irgendwie und wenn wir uns dann noch vorstellen, wie klein die Menschen dann sein müssen. Ja. Ne? Ich finde es auch immer wieder irre, dass die tatsächlich in diese Raumstationspilze hineinfliegen. Ja. Also dass es da wirklich ein riesiges Tor gibt, durch das das Raumschiff dann durchpassen muss. Und das machen sie ja mit Bravour und dann wird drinnen angedockt. Auch nochmal eine schöne Szene, ne? Wenn dann wirklich so angedockt wird und die Leute dann da so über diesen Gang gehen. Diese Szene, dieses Reinfliegen, also die Raumstation, Sternbasis und dieses angedockt sein, das ist eine wiederverwendete Szene aus der Folge 1100 1001, aber hat sich total gelohnt, das wieder zu benutzen.
Ja, ich meine, bei einer Bottle-Episode sollte man sowieso Geld sparen. Und wenn man wiederverwendete Szenen verwenden kann, die so toll aussehen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja, und ich finde es am Anfang eben auch so heimelig, ne? Mhm. Also wir sehen jetzt hier diese Szene, es kommt dieser Freund an Bord. Beverly hätschelt den ja so ein bisschen. Ne? Sie hat ja ständig die Arme irgendwie oder die Hände an ihm irgendwie, will ihn irgendwie halten und trösten und so. Das ist alles so heimelig und dann wird es so traurig auch, ne? Wenn sie darüber reden, was er für einen Verlust hatte und wie traurig er ist und dass er da nicht bleiben kann. Das ist eine tolle Zeit, weil die haben ein Leben lang miteinander verbracht und Beverly dockt da an, hatte ich ja gerade schon gesagt, ne? Und erwähnt dann gleich Jack, ihren verstorbenen Ehemann. Und ich finde das ganz schön traurig da. Und ja.
Es ist auch so dieses, da kommt ja schon das Thema auf, dieses Gefühl, wie man sagt, die Einschläge kommen immer näher. Die Dr. Gray sagt, er vermisst immer mehr seiner Freunde, weil sie ihm einfach wegsterben. Je älter man wird, desto mehr Freunde verliert man. Und das ist etwas, was ich jetzt schon mit 52 kenne. Und ich weiß es von meinen Eltern, da ist es gerade wirklich viel stärker. Die sind ständig auf Beerdigungen, weil einfach andauernd Leute aus ihrem Freundeskreis sterben. Und das ist etwas, was ich damals in den 90ern noch nicht so richtig verstehen konnte, also emotional verstehen konnte. Klar habe ich da auch schon Verwandte verloren und Großeltern zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht, das war, bin mir nicht sicher, aber heute trifft mich das alles viel mehr, weil ich dieses Gefühl kenne, das sind Leute, die früher da waren, die sind jetzt nicht mehr da und ich muss mich an die erinnern. Ich kann die also auch nicht mehr sagen, das sind jetzt Freunde, die ich einfach nur schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, sowas gibt's ja auch und die kann man ja dann irgendwie nochmal kontaktieren möglicherweise, sondern es gibt einfach immer mehr Leute, die sind einfach weg und man kann sich nur noch an sie erinnern. Auf eine andere Weise sind die nicht wieder zu holen. Und das ist das, was diese Folge heute für mich tatsächlich noch wertvoller macht, weil dieses Thema mich sehr viel mehr berührt als damals, also heute.
Da finde ich das dann auch nochmal stark, wie das dann später auch nochmal aufgegriffen wird, als Beverly, ich springe jetzt weit vor, als sie dann ganz alleine ist, ne? Und sie dann wirklich, also so gut spielt, Close-up auf ihr Gesicht und sie ganz gerührt ist und sagt, ich werde dich nicht vergessen, als dann Jean-Luc Picard neben ihr verschwunden ist und dann auch, ich werde euch alle nicht vergessen. Ja. Ne? Sie weiß ja nicht, wie es weitergeht und das, dieses Zurückgelassensein, wow. Und bei ihm, bei Dr. Quaise, finde ich es immer wieder aufs Gleiche schockierend auch ein Stück weit, dass es nicht nur das ist, dass er sagt, wie du sagst, ne, die Leute sterben um einen herum weg und die Einschläge kommen näher, so das Gefühl. Nee, er sagt ja auch, und dann hat man das Gefühl, man hat was verpasst, man hat die Zeit mit ihnen nicht genug genutzt. Also es ist so Reue bei ihm und das finde ich immer bedrückend nochmal.
Ja, obwohl er ja auch sagt, wir haben eigentlich alles, also wenn er über seine Frau redet, wir haben alles erlebt, was wir erleben wollten, aber es stimmt schon, dieses Gefühl, das kann man nicht mehr nachholen, das ist sehr bedrückend, ja, das stimmt.
Ja, ja. Also ich glaube, so in Bezug auch auf andere, ne? Weil er meint, dann merkt man, dass man sich vielleicht nicht genug ihnen gewidmet hat oder nicht genug mit den Leuten geredet hat irgendwie. Das ist so voller Reue, weiß ich nicht. Und dann macht er gleich so ein bisschen einen Witz und will davon ablenken. Er will das Gepäck nicht bei ihr abladen. Und dann eigentlich reist er mit leichtem Gepäck und hebt sein Köfferchen hoch. Und das finde ich auch nochmal schön. Einfach so dieses Symbol, der reist da jetzt wirklich weg. Und der hinterlässt, also ich weiß ja nicht, vielleicht hat er auch noch irgendwie einen kleinen Frachtcontainer oder so.
Ja, wahrscheinlich schon.
Keine Ahnung, der eingeladen wird. Ne? Also er hat da jetzt 6 Jahre lang auf dieser Station verbracht und hat da mit seiner Frau zuletzt gelebt. Also ich hoffe eigentlich, dass er vielleicht noch mehr als diesen Koffer hat. Aber andererseits ist das ja auch so die Zukunft, die Star Trek uns zeigt, dass man eben von sowas befreit, von so persönlichem Gut befreit sein sollte. Und dann hat er vielleicht einfach nur so einen Stick bei sich, wo alle Alltagsgegenstände und Fotos Fotoalben und so weiter drauf sind und ansonsten nur kleine, wenige Gegenstände,
die ihn erinnern. Ja, wer weiß, vielleicht ist alles 3D eingescannt worden und kann dann repliziert werden.
Ja, genau.
Aber dieser Koffer, der ist auch wirklich sehr leicht. Also man sieht schon, da ist nicht viel drin in dem Körperchen. Nee. Das ist schon sehr leer. Oder dieser rüstige Greis ist sehr viel stärker, als er den Anschein macht, wenn er das so mal eben den Koffer so hoch hält.
Ja.
Dr. Quayle, ich hatte Quayle gesagt. Nee, Quayle. Dalen Quayle. Das bringe ich wahrscheinlich heute noch ein paar Mal durcheinander. Mhm. Dr. Dalen Quayle. So.
Mhm. Ja. Ich werde das nicht. Ja, ich war auch überrascht. Der Schauspieler ist die Wortwahl, aber erst 2010 gestorben. Der ist 96 Jahre alt geworden.
Ha.
Und ich fand ihn da schon echt auch, ne, also alt erscheinend.
Wirklich,
ich bin sehr froh für ihn, dass er so alt geworden ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich sehe da so ein bisschen Parkinson irgendwie bei ihm.
Ja.
Wie also, er so mit seinen Fingern macht und wie seinen Arm und dass sie ihn auch immer so hält und ihm sich bei ihm einhängt und so, habe ich immer das Gefühl, dass sie ihn auch vielleicht so ein bisschen mit stabilisieren will und so. Naja,
gut. Also er wirkt auch wirklich sehr alt und gebrechlich. Das ist auch etwas, was mir damals schon aufgefallen ist. Dafür, dass der eigentlich noch gearbeitet hat bis gerade eben, wirkt er wahnsinnig alt. Und das klar ist halt auch diese Zukunftsversion, dass man bis ins hohe Alter arbeitet und Erfüllung findet. Aber er kam mir immer eine Spur zu alt vor, tatsächlich, um das Ganze so richtig plausibel zu machen. Aber vielleicht ist es ja auch einfach genau das, was hier gezeigt werden soll, dass er wirklich alt und gebrechlich ist.
Das ist ja das, was Dr. Crusher auch ständig herausstellt. Ne? Also wenn sie ihn abholt und er sagt, haha, ich glaube Ihnen mal diese Lüge, dass ich gut aussehe, oder später dann, als sie ihn vermisst, weil er ist ja der Erste, den sie vermisst. Am nächsten Morgen will sie ihn zum Frühstück abholen. Sie war gestern quasi noch kurz auf dem Maschinendeck und hat mit Wesley gesprochen. Der hatte da dieses Experiment und dann gab es diesen kurzen Wusch und dann war sie irgendwie auch weg. Also, naja, sie ist halt gegangen, ne, wie auch immer. Und dann, keiner weiß jetzt, was es da mit diesem Maschinenraumphänomen auf sich hatte, keine Ahnung. Wesley sollte das Experiment beenden. Geordi wollte seinen Warp-Antrieb wieder zur alleinigen Verfügung haben und dann ist er gegangen und dann war es das. Und dann Schnitt, ne? Nächster Morgen, sie kommt und will ihn zum Frühstück abholen oder mit ihm zusammen dort frühstücken, wie auch immer. Wir sehen dieses schöne Quartier. Ich finde das ja super schön eingerichtet, wenn ich mir überlege, man kommt dahin. Das ist ein schönes Quartier, die tollen Blumengestecke immer und dann diese tolle Flasche mit diesem Grün, was auch immer. Ich denke mir, hoffentlich ist es Waldmeister, was auch immer es ist. Eine eindrucksvolle Flasche mit irgendwas Schönem drin. Es ist grün, genau. Und dann ist er ja nicht da. Und dann fängt sie an zu recherchieren. Erstmal Worf, ja, wo könnte er sein? Nein, der Computer weiß nichts. Worf weiß irgendwie auch nichts. Und da fängt sie ja dann an. Also er ist der Erste, der jetzt hier weg ist. Worf, also das noch ganz kurz, das wollte ich sagen, da sagt sie ja auch zu Worf, er ist halt schon alt und gebrechlich, womöglich ist er wohl gestürzt, angenommen, er ist gefallen und sein Kommunikator ist beschädigt, ne, und dann sagt Worf zu Recht, aber wo ist denn dann sein Gepäck, ne, und wir wissen alle nichts von ihm, aber ich finde es gut, dass sie da ihr auch alle noch glauben, ne, also ihre Aussage ist hier erstmal in gar keiner Frage gestellt. Man versucht hier alles technisch Mögliche jetzt rauszufinden, was hier los ist.
Ist auch so, Worf hat so zwei Momente, in denen er mir aufgefallen ist. Einmal angenehm und einmal unangenehm, aber das Unangenehme war auch beabsichtigt. Einmal angenehm, also im Sinne von nicht nachtragend, als er sagt, ich weiß nicht, wer ist das? Und sie sagt ihm, ja, und Dr. Crusher sagt, ja, Moment mal, ist es nicht eigentlich üblich, dass alle Gäste, die an Bord kommen, bei ihnen gemeldet werden? Das ist eigentlich so die Unterstellung in dem Moment, dass er seinen Job nicht richtig macht. Das hätte man tatsächlich so verstehen können. Und Worf sagt eigentlich nur, ja, das ist korrekt, bitte weiter. Also er lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Das hätte man auch anders auffassen können und er hätte dann piefig werden können. Aber benimmt sich hier höflich und lässt sich's nicht anmerken oder vielleicht war es auch einfach nicht so gemeint. Und dann, nachdem sie ihm sagt, dass ihr Freund fehlt. Was macht Worf als erstes? Er fragt den Computer.
Ja.
Und du siehst an dem Blick von Dr. Crusher, oh, das habe ich selber schon gemacht. So schlau bin ich auch gerade.
Mhm. Ja.
Und das war so der Moment, ja, Worf scheint Dr. Crusher dann doch nicht so viel zuzutrauen. Man fragt doch lieber erstmal selber den Computer nach.
Ja, ja, gut, das ist halt, wie man sagt, das geht nicht. Und dann heißt es ja, steckt denn der Strom? Ist es denn in den Strom eingesteckt? Man denkt sich so, oh, herzlichen Glückwunsch, natürlich habe ich das gecheckt, ne, so. Aber es wird dann trotzdem noch kontrolliert. Naja, gut, okay, was soll's.
Es ist vielleicht einfach so der
Routine.
Die übliche, ne? Routine. Er möchte, genau, sich nicht nachsagen lassen, dass er nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat.
Genau.
Wie zum Beispiel einfach mal selber nachzufragen. Wer weiß, aber genau. Es ist halt Worf.
Ja, und dann finde ich es so schön, ne, dann geht es ja dann eine Ebene höher. Ne? Dann sprechen sie mit Picard drüber und auch er ist erstmal im Besprechungsraum oder in seinem Bereitschaftsraum, ne, wird das alles durchgesprochen und er sagt nicht von wegen, hä, ich wusste überhaupt nichts von ihrem Freund, wieso haben sie den denn nicht angemeldet? Nee, er wartet, bis alle anderen raus sind, nachdem besprochen wurde, wie man weitermacht. Und hält sie dann kurz zurück und sagt ihr, Dr. Crusher, eigentlich müssen Gäste angemeldet werden. Ne? Ich wusste nämlich davon auch nichts. Mhm. So, nicht nur Worf wusste nichts und sie, hä? Wie kann denn das sein? Ich habe das vor Wochen schon gemeldet und wer hat das denn dann bewilligt, wenn ich sie? Ne? Also da wird auch, dann wird weiter untersucht, wie kann denn das sein? Ihr Wort wird in keiner Weise in Zweifel gezogen. Mhm. Das fand ich sehr schön. Es wird jetzt hier wirklich investigativ recherchiert, wie kann denn das sein? Er war da 6 Jahre auf der Station, hatte er Feinde, will ihn vielleicht jemand quasi aus der Geschichte merzen, wer hat ihn hier verschwinden lassen? Es werden alle Schritte gegangen, ne? Es ist so ein bisschen so eine Detektivgeschichte entwickelt sich jetzt hier erstmal.
Das ist faszinierend, weil natürlich ich die Folge jetzt schon so oft gesehen habe, dass ich den Ausgang kenne und dieses Mysterium, wo ist Dr. Quayle abgeblieben, nicht mehr als solches Mysterium aufnehme, es aber einfach faszinierend und bemerkenswert finde, dass sich Picard und alle anderen darauf einlassen, nur auf die Aussage von Dr. Crusher, die etwas behauptet, von dem alle anderen wissen, dass es nicht stimmt, weil sie nach eigenem Wissen sagen, ja, aber das ist doch gar nicht wahr. Wir haben das nie, wir wissen nicht, wer das ist. Wir kennen diesen Mann, der ist nirgendwo aufgeführt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Dr. Crusher sich irrt, wäre viel höher, aber sie nehmen sie beim Wort. Sie sagen, nein, okay, wir glauben dir, du bist hier vertrauenswürdig und wir setzen alles in Bewegung, um das aufzuklären. Ja. Und das finde ich bemerkenswert gut.
Ja, ja, richtig schön. Und dann, ne, heißt es ja, wie, niemand hat ihn gesehen? Naja doch, der kam doch über den Transporter. Ach so, ja, wer hat denn da gearbeitet? Naja, Chief Miles O'Brien. Schnitt, wir sind im Transporterraum. Chief Miles O'Brien sagt, nee, den kenne ich nicht. Also es wird immer mysteriöser, ne? Immer noch eine Ebene mehr und irgendwann fängt es dann halt an zu kippen. Ne?
Und
also
da ist mir auch die Musik auch aufgefallen.
Ja, ja, ah ja.
Als O'Brien dann sagt, den kenne ich nicht, wer soll das sein? Sie waren hier, aber sie waren hier nur kurz alleine und sind wieder raus. Dann kommt diese eerie Musik, dann kommt diese unheimliche Musik, weil da wird es dann wirklich unheimlich. Da ist etwas, bis dahin sind wir als Zuschauer noch, so können wir noch an dem Punkt sein, irgendwas ist passiert, aber wir wissen, wir haben es ja nicht gesehen. Nur jetzt kommen wir an den Punkt, wir haben gesehen, dass sie ihren Freund abgeholt hat. Wir wissen, dass der im Transporterraum war. Und wir wissen, dass O'Brien auch da war. Und wenn der behauptet, er hat nichts davon gesehen, dann da ist irgendwas faul. Da ist irgendwas Unheimliches. Und da setzt diese unheimliche Musik ein. Und das fand ich auch richtig gut.
Ja, ja, das stimmt. Mhm. Das ist jetzt bei so nach so 10 Minuten. Mhm. Und dann wird dann drüber diskutiert, also Riker spricht mit Beverly darüber, wie kann das sein, dass Miles das jetzt nicht weiß? Also wenn hier quasi eine Verschwörung irgendwas manipuliert wurde, wenn da was im Argen liegt jetzt gerade, wie wurde dann Miles manipuliert? Ja. Ja, also muss er medizinisch untersucht werden, weil Lügen tut er bestimmt nicht. Also ne, kommt jetzt die medizinische Untersuchung und wie er da guckt, wenn er kurz auf sie wartet, dieser kurze Moment, er ist richtig genervt. Ne? Hä, was soll das denn jetzt? Und dann sagt er, sie brauchen meine Augen nicht untersuchen. Sie sagt, nee, das geht schon doch ein bisschen weiter. Also sie geht davon aus, seine Erinnerung wurde manipuliert.
Es ist ein richtig schöner O'Brien-Moment. Das ist so, ja. das ist so diese kleinen O'Brien-Momente, wegen denen ich verstehe, dass sie Colmini eine große Rolle in Deep Space Nine gegeben haben, weil der einfach gut ist in solchen Momenten. Ja. Der bringt in diesen kleinen Momenten viel mehr Menschlichkeit rein als die ganzen als alle anderen. Der wirkt menschlich. Der wirkt menschlich, wenn er genervt ist, wenn er diesen Blick hier, diesen Blick zuwirft. Ganz groß, O'Brien ist wieder einer dieser kleinen Höhepunkte in dieser Folge, wie er eigentlich fast jedes Mal ein kleiner Höhepunkt ist, wenn er als Transporter-Chief auftritt. Einen kleinen Auftritt hat.
Seine Körpersprache in dem Moment, wo die Schwarzblende aufhört, also wie er ins Bild kommt, ne? Seine Körpersprache, das ist herrlich. Es spricht solche Bände einfach, was durch seinen Kopf geht, ist wunderbar. Aber dann geht es ja gleich noch eine Ebene weiter. Ne? Also sie vermisst jetzt hier auch Ärzte, Dr. Hill, Dr. Selah. Und das finde ich das Schöne, ne? Dr. Selah kennen wir aus Anno dazumal. Ne? Diese Folge damals war das erste Staffel, als der ehemalige Freund von Dr. Sung sein Gedächtnis in den Computer speichert beziehungsweise auf Data überspielt, Gedächtnis. Und da hatten wir damals Dr. Selah gesehen, gespielt, glaube ich, von Susie Plexen, also eine vulkanische Ärztin. Und hier in der vierten Staffel weiß man, sie gehört zum Stab und dann wird sie erwähnt. Wunderbar. Ja. Sehr schön.
Ja, fand ich auch schön. Hat mir auch gefallen. Das sind genau diese Momente, diese kleinen Momente an Konsistenz, die ich auch sehr mag. Ich finde es schön, wenn ich weiß, das sind Leute, die gehören zur Crew, auch wenn ich sie nicht sehe, aber sie sind immer noch, gehören sie zur Crew.
Ja. Ja. Also und jetzt ist klar, ne, nicht nur ihr Freund und Mentor Dr. Quaise fehlt, nee, jetzt fehlen auch ganz viele Leute aus ihrem eigenen Stab. Ärzte, HelferInnen und jetzt wird's komisch.
Ich finde es auch bemerkenswert, wie sich das aufbaut und wie also dieses, wie das immer noch einen Schritt weiter geht. Ihr fehlen jetzt Mitarbeiter und das Nächste, was ihr erfährt, ist, ja wieso, du hast doch nie einen Mitarbeiterstab gehabt. Was? Wie? Wo? Ja, Doktor, Sie hatten nie einen Stab. Ja, aber wie kann das sein, dass ein Schiff mit 1000 Mann Besatzung, ja, aber nicht mehr, dass ich da die einzige Ärztin an Bord bin. Ja, aber Dr. Crusher, es sind noch nur 200 irgendwas Leute an Bord.
230 Leute an Bord.
Das,
bum, 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 bum.
Genau, das kommt immer noch eins drauf, immer noch eins drauf. Und zu dem Zeitpunkt weiß man es aber einfach noch nicht, was eigentlich wirklich los ist. Und ich springe jetzt mal ein bisschen vor, der Moment, wo es aufgeklärt wird. Das ist nachdem dann, es verschwinden nach und nach alle Leute immer mehr. Entweder werden sie einfach nur erwähnt, die sind nicht mehr da, oder sie verschwinden plötzlich von einem Moment auf den nächsten. Wesley verschwindet. Sie hat Angst, dass Wesley verschwindet, läuft in den Maschinenraum, ruft ihn, er ist erst nicht da. Dann kommt er, du merkst ihr die Erleichterung an.
Oh, ja, die war so verzweifelt. Aber und dann ist er doch da.
Da hast du richtig die Verzweiflung gemerkt. Oh mein Gott, Wesley. Das ist unglaublich stark emotional. Ja. Da hast du richtig die Mutter gemerkt. Mein Gott, mein Sohn, Wesley. Läuft in den Maschinenraum, sie findet ihn noch vor. Geht mit ihm aus dem Maschinenraum raus, geht um die Ecke und von einem Moment zum anderen um die Ecke herum ist Wesley verschwunden.
Ja.
Und das geht dann noch so weiter und erst als am Schluss dann auch von einem Schnitt zum nächsten Picard plötzlich im Nichts verschwindet.
Ja.
Und dann kommt diese tolle Szene, ich werde mich erinnern, I will remember you. Das ist so toll. Und dann kommt auch der Wirbel auf, in den sie dann fast reingezogen wird. Und danach, und das ist eine halbe Stunde nach Beginn ist dann Umschnitt in das Außenuniversum, wenn man sieht, dass Wesley und Geordi versuchen, Dr. Crusher rauszuholen. Und ich finde, es ist schade, es ist einfach noch eins zu früh. Weil bis dahin hätte es einfach sein können, dass irgendwas auf der Enterprise los ist, dass irgendwie die Leute verschwinden, dass die Leute aus der Enterprise rausgehen. Gebeamt werden, so wie in dieser Voyager-Folge, wo die Besatzung ausgetauscht wird nach und nach.
Ja.
Und erst als sie später erfährt, dass das Universum immer mehr schrumpft, das wäre das wäre der Schritt gewesen, wo ich es für logisch gehalten hätte. Okay, hier in der Erzählung, da hätte man jetzt zeigen können, da sie ist in der Blase drin. Und nicht, also da hätte man die Auflösung bringen können. Und man hätte sie noch ein bisschen länger dran rätseln lassen können. Und es war für mich einfach als Zuschauer einen Schritt zu früh, die Auflösung zu bringen, dass es Dr. Crusher ist, die in dieser Warp-Blase gefangen ist und nicht alle anderen.
Okay. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ich habe gelesen, Rick Berman mochte diese Idee, den Zuschauer so hinters Licht zu führen, überhaupt nicht. Und für ihn kam dann der Moment wahrscheinlich gar nicht früh genug, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Aber ist eigentlich ganz schade.
Ja, und ursprünglich sollte man das außerhalb der Blase so eh gar nicht sehen. Die Ursprungsidee war, dass diese zweite Folge der vierten Staffel das als Nebenhandlung hat, während Picard zu seinem Bruder nach Frankreich runterreist, um sich zu erholen von der Assimilation der Borg, sehen wir, was an Bord passiert in Familienbegegnung oder Family. Ja, und da kommen ja die Ruschenkos an Bord. Da hätte das passieren sollen, dass irgendwie durch ein Wurmloch nach und nach die Besatzungsmitglieder fehlen. Und dann hat man sich gedacht, naja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel für die Folge. Das nehmen wir da raus und bauen da eine extra Folge raus. Ich bin auch sehr froh, dass sie das gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre total überfrachtet und überladen gewesen. Das hätte man überhaupt nicht schön auflösen können.
Ja, und so wurde jetzt hier aus so einem vermeintlichen Wurmloch oder was auch immer, ne, dieses Phänomen mit dieser Warpblase, man besinnt sich wieder dieser ersten Staffel-Episode der Reisende mit dem auch erwähnten Kosinski, dessen Warp-Feld-Gleichungen da irgendwie benutzt werden, um vermeintlich irgendwie noch Verbesserungen im Warp-Antrieb rauszuholen, wobei das ja irgendwie damals schon in der Folge so ein bisschen fraglich ist, ob der Kosinski irgendwelche sinnvollen Ideen hat, weil letzten Endes war es ja der Reisende von Alpha C, der letzten Endes ja die ganzen Effekte im Warp-Antrieb verursacht hatte. Und dann bringt man hier diesen Reisenden wieder rein. Und da habe ich vorhin, als ich die Folge geguckt habe, kurz überlegt, hat es den gebraucht? Also hätte man das nicht auch ohne den Reisenden lösen können? Und dann habe ich gelesen, dass der Schauspieler auf Conventions so unfassbar gut ankam. Und dafür, dass er einfach nur so eine kleine Rolle in der ersten Staffel hatte, hatte das so eine große Nachwirkung für die Produktion und im Fandom, dass man ihn einfach wiederholen wollte. Und dafür, ja gut, dann finde ich die Idee eigentlich nicht verkehrt, das jetzt hier mit dieser Warpblase wieder aufzumachen.
Also ich finde es jetzt prinzipiell, hätte es jetzt nicht unbedingt den Reisenden gebraucht. Das hätte man auch anders erklären können. Ja. Ich finde aber gut, dass sie ihn reingeholt haben, weil es ist ähnlich wie mit Dr. Selah und Kosinski. Mhm. Es gibt dem Ganzen, diesem ganzen Worldbuilding einfach mehr Struktur. Wir greifen auf jemanden zurück, den wir schon kennen und bauen dadurch halt auch Wesley weiter aus. Wesleys Stimmt. Zukunft als ein Reisender wird hier wieder ein Schritt weitergeführt. Das heißt, da wird was aufgebaut und ich finde es gut, dass er dann wieder reinkommt, dass er aus dem Nichts auftaucht, das Männchen aus der Kiste. Klar, Deus Ex Machina, da kann man sich jetzt drüber streiten, das ist nicht so elegant, aber es passt natürlich auch zu der Figur des Reisenden, dass er aus dem Nichts auftaucht. Das wäre, also es ist schon konsistent zu seinem Charakter. Aber ich finde es eigentlich sehr gut, dass sie ihn da wieder reingeholt haben.
Ja.
Schon.
Gut, und er wurde ja zumindest vorher in der Folge schon erwähnt, ne? Also sowohl Wesley, weil ja Kosinskis Gleichungen am Anfang erwähnt wurden, als auch dann später Dr. Crusher mit ihrem in der Warpblase befindlichen Wesley ja tatsächlich über den Reisenden gesprochen haben. Und da wurde es uns als Publikum, die wir eben nicht im Streaming TNG geguckt haben, ja auch so ein bisschen wieder erklärt. So würden die ja normalerweise nie miteinander geredet haben. Würde man sagen, kannst du dich noch erinnern, damals der Reisende? Nee, für uns als Publikum wurde das so ein bisschen weiter erklärt. So ein bisschen, als wenn das wirklich sehr diffus für Beverly gewesen wäre, dass sie sich erinnert. Also für uns gab es da ein bisschen Erklärung, damit wir uns erinnern, um wen es da damals ging. Das fand ich ganz schön irgendwie. Weil das war wirklich früher im Fernsehen so, ne, dass man Schwierigkeiten hatte, da anzuknüpfen manchmal.
Sie haben ja auch eine Menge erlebt seitdem. Da muss man sich ja auch an alles erstmal wieder erinnern können. Das vergisst man ja. Kannst du dich noch an den Reisenden erinnern? Nee, den habe ich vergessen. Gibt es den noch? Ja, ja.
Ja, naja, und also wir hatten ja gerade gesagt, so es ist so zwiebelartig, ne? Eine Schicht nach der anderen wird hier abgepellt und ich finde dann den Moment interessant, dass es wirklich lange dauert, bis sie mal so ein bisschen Beverlys Meinung oder was sie so sagt, so ins Lächerliche ziehen. Das dauert echt lange. Also so erste Polemik kommt von Jordi, als es dann heißt, naja, wieso? Ist doch normal, wir sind doch 114 Leute hier an Bord, ne? Was hat sie denn irgendwie? Und dann sagt sie, naja, aber das könnt ihr ja mal Worf checken. Und alle gucken so und sie so, Worf, der Sicherheitsoffizier, der Große, der nie lacht. Der Klingone.
Der Klingone, das fand ich auch so eine schöne Steigerung. Alle, was?
Wer?
Aber es ist ja auch irgendwann mal zu erwarten, dass die Leute so reagieren.
Weil, ja, auf jeden Fall.
Das
ich fand es gut, dass es so lange gedauert hat.
Aber irgendwann muss das kommen. Das kann man nicht ewig ernst nehmen, wenn jemand sich so verhält. Da würde man ganz selbstverständlich irgendwann sagen, jetzt spinn doch nicht, das ist doch normal. Weil für die ist ja in dieser Bubble-Universum alles, was sie da machen, normal. Dass sie mit einem riesen Raumschiff unterwegs sind, mit lauter leeren Räumen, das können sie erklären. Das finde ich auch faszinierend, diese Bubble-Universums-Menschen, Leute, die erklären ihr, ja, wir sind mit 200 Leuten in einem riesen leeren Raumschiff unterwegs, die leeren Räume, wenn wir mal Kolonisten evakuieren oder irgend sowas oder diplomatische Empfänge haben. Ich hätte ja auch noch gerne erlebt, wie ganz am Schluss nur noch Beverly und Picard an Bord des Schiffs sind und wie Jean-Luc ihr dann erklärt, wie es eigentlich kommt, wenn auf einem Schiff, das keine Mannschaft braucht, wieso dann immer noch Sessel überall rumstehen, vor allen Konsolen. Wer sitzt auf diesen Sesseln? Ja. Das hätte ich gerne noch erklärt von ihm bekommen, aber da ist er dann kurz vorher scheinbar verschwunden.
Ja, man denkt immer, nicht blinzeln, guck nicht weg, guck die Leute dauernd an. Und dann hat sie ja tatsächlich extra diesen Medi-Monitor auf sein Lebenszeichen, ne? Seine Leberfunktion und alles ist normal und dann plötzlich stoppt der Computer und man weiß, okay, er ist weg.
Das ist so ein unheimlicher Moment, weil du es wirklich hörst und spürst, es ist einfach plötzlich Stille und innerhalb von einer Sekunde ist er einfach weg. Es ist nicht mal, dass sie ähnlich wie vorher, also wie vorher bei Wesley um eine Ecke geht und er zwei Schritte hinter ihr eigentlich hätte gehen müssen, den Gang entlang, sodass sie ihn tatsächlich aus den Augen verlieren konnte, sondern Jean-Luc sitzt neben ihr. Sie schaut einfach nur, sie wendet einfach nur den Blick leicht ab und plötzlich ist er weg. Und das ist durch den Kameraschnitt so gut gelöst und eben durch diese Computerstimme, die die ganze Zeit seine Lebenszeichen aufzählt, dass plötzlich von einem Moment zum nächsten ist diese Computerstimme im Hintergrund. Es ist nicht mal Stille, sondern es ist einfach nur diese Stimme im Hintergrund ist plötzlich einfach weg. Wupp. Und das ist unheimlich. Das ist so ein toller Moment. Es gibt so viele wirkliche Momente, die unheimlich sind. Das ist so ein Twilight Zone-Ding. Und ich liebe diese Folge dadurch, dass sie halt dieses Rätselhafte die ganze Zeit davon. Was ist da los? Was stimmt da nicht? Warum ist das alles so? Vielleicht ist es deswegen, dass ich es schade finde, dass sie nach einer halben Stunde das schon auflösen und nicht erst nach 40 Minuten. Aber andererseits hätten sie es erst so in der allerletzten Minute aufgelöst. Da wäre es mir auch nicht recht gewesen.
Ja, dann wäre es zu knapp für uns gewesen. Wir müssen das ja auch nach und nach verstehen und uns da reinfühlen, ne? Ja, ich fand auch stark, wir haben ja auch schon Stimmen gehört aus diesem, als sie auf der Krankenstation ist. Und da ist das erste Mal der Wirbel, der sie reinsaugen will oder ja, rausblasen aus ihrer Blase, wie auch immer. Also es ist so eine Erscheinung, so ein gleißendes, blau-weißes Licht, nebelig, ne, irgendwie viel Wind. Und sie muss sich ordentlich festhalten und es muss ein ganz schöner Sog sein, ne? Und es sieht so ein bisschen aus wie bei der Folge In den Subraum entführt, ne, wenn Leute in den Subraum entführt werden. Also so dieser Lichteffekt irgendwie. Und da hört man draußen ja Jordi und Wesley sprechen. Aber das ist dann, denke ich, einfach zu viel für sie gewesen. Und daraufhin gibt es die Untersuchungen. Jordi sagt, naja, was auch immer sie da gesehen haben, dann fängt es langsam an. Ne? Dann wird das so ein bisschen in Zweifel gezogen und nach verschwinden dann immer mehr Leute. Und dann kommt ja auf der Brücke, als sie dann ganz alleine ist, diese Wirbelsequenz, wo sie dann wirklich sich am Stuhl festhalten muss und waagrecht im Raum schwebt, also ja, wie sagt man da, durch den Sog quasi hochgetragen wird, also sich nicht mehr auf dem Boden hält. Und das hat sie ja selber gedreht, wobei ich tatsächlich es ein bisschen schade finde, dass man das nicht so gedreht hat, dass man sieht, dass Gates McFadden das selbst gemacht hat. Ja. Es hätte genauso gut eine Stuntfrau sein können, oder?
Ja, es ist schade, weil das habe ich heute auch erst gelesen, dass Gates McFadden hier ihre Stunts selber gemacht hat. Mhm. Und man sieht es aber nicht so richtig. Also wenn man es weiß und hinschaut, dann ja, dann kann man es erkennen. Aber so richtig deutlich ist es nicht. Das ist mit dem Stuhl, das ist wie in der unendlichen Geschichte. Atreol, der vom Nichts eingesogen wird, wo man halt so eine Kippbühne hatte. Und so ähnlich haben sie das hier mit dem Stuhl auch gemacht.
Ja, die haben den irgendwo an die Wand geschraubt, ne? Und an die Decke oder wie auch immer. Und haben sie halt runterhängen lassen quasi. Mhm.
Aber sieht, also die Action-Sequenzen, die sind alle sehr beeindruckend, wenn dieser Wirbel auftaucht. Das ist, das sieht toll aus. Und Hut ab, Gates McFadden, die zu dem Zeitpunkt schwanger war. Das allerdings noch nicht wusste.
Ja, das wusste sie noch nicht. Ja. Ja, das erwähnt sie auch immer auf Conventions, dass sie da froh ist, dass sie das hat machen dürfen, ne? Dass sie da so viel Raum einnehmen konnte, auch generell in der Geschichte.
Ja, wirklich toll. Was sie allerdings auch geschafft hat, war den Geschwindigkeitsrekord zu brechen. Ich habe nämlich mal nachgeschaut. Also die schmeißen ja hier mit Zahlen um sich. Da schalte ich normalerweise ab. Nur irgendwann kam dann der Moment, Jordi sagt, und zwar von außen, also in der Außenwelt, die Blase schrumpft mit 15 Metern pro Sekunde. Und ich dachte mir, okay. Und dann sieht man, das ist eh so, man sieht dann ganz lange, man sieht diese schematische Darstellung, die Blase um die Enterprise, die immer mehr schrumpft und schon 10 vorne und andere Decks also einfach weggebrochen sind.
Die sind nicht mehr da.
Und dann sieht man, wie die Blase immer näher auf die Brücke kommt. Und Dr. Crusher bleibt aber ewig lang auf dieser Brücke. Und dann denke ich mir, 15 Meter pro Sekunde, das kann irgendwie nicht sein. Dann habe ich mal nachgeschaut, wie schnell kann ein Mensch eigentlich rennen? Der Geschwindigkeitsrekord liegt, Moment, ich habe das 2009 wurde der Geschwindigkeitsrekord, der Männerweltrekord, aufgestellt. Also nochmal schneller. Der liegt bei 44,7 Stundenkilometer. Das sind 12,42 Meter pro Sekunde. Und sie müsste schneller sein als das, um diese 15 Meter pro Sekunde zu schaffen. Ja. Und der Sportler Usain Bolt hat wahrscheinlich keine hochhackigen Schuhe dabei getragen. Das dürfte schwierig gewesen sein.
Ja, das haben sie ein bisschen unglücklich vielleicht auch zusammengeschnitten. Die Zahlen, die von außen gehört haben und die von innen. Und wenn man das rechnet, das passt dann nicht so ganz. Beziehungsweise sie steigt ja dann in den Turbolift und will zum Maschinenraum. Weil das ist ja quasi auch der Zentrum, das Zentrum dieser Spheroiden. Form und also der Ursprung, wo eben diese Blase entstanden ist, und dahin muss sie zurück, und das könnte knapp gewesen sein, von der Brücke wegzukommen, aber naja, wie auch immer, ne? Also man darf da nicht genau nachrechnen oder nicht so genau.
Das ist so der Punkt, wo man einfach nicht mehr man darf nicht nachrechnen, man darf sich nicht so sehr mit der Schematik der Enterprise beschäftigen, wo liegt jetzt was, wieso kann sie nicht zum Maschinenraum kommen, aber auf das Deck kann sie kommen und all das.
Die Turbolift-Schächte, meinetwegen. Ne? Also sie kann irgendwo hin und von dort geht sie dann halt zu Fuß weiter. Das finde ich schon in Ordnung. Und vorher, ich muss immer wieder lachen, wenn ich den Moment sehe. Dann sagt ja der Computer, also es rumpelt ja dann ordentlich und sie sagt, was ist los? Ne? Und dann, wir sehen ja das Bild in Anführungszeichen vom Universum, also eben diese Warpblase. Ja. Ne? Und sie hatte vorher schon gefragt, was ist denn das Universum? Und dann heißt es ja, es ist eine spheroide Form, ne, irgendwie im Durchmesser von, oder eine spheroide Region mit einem Durchmesser von 705 Meter. Und dann gibt es diese diese Erschütterung und sie fragt, hä, was ist das? Also sie versteht, dass das Universum quasi jetzt die Form hat dieses Experimentes, mhm, der Warpblase von Wesley, und versteht, dass sie da jetzt scheinbar drin ist. Nicht alle anderen sind weg, sondern sie ist diejenige, die eben in dieser Warpblase steckt. Und dann gibt es die Dekompression, die der Computer ansagt. Und sie fragt nach dem Grund. Und dann finde ich das immer wieder herrlich, wenn der Computer antwortet, Fehler im Bau des Schiffes. Also, das Schiff ist größer als das Universum. Das ist ein Fehler im Bau. Das ist eine tolle Logik. Das ist so herrlich, oder?
Das ist eine großartige Logik. Ja, natürlich. Fehler im Bau des Schiffes. Wenn man das Schiff größer als das Universum baut, hat man irgendwas bei der Konstruktion dann falsch gemacht. Aber ich finde es auch herrlich, wie sie mehr und mehr genervt auf den Computer reagiert, weil sie hat niemanden mehr, mit dem sie sonst sprechen kann, also spricht sie mit dem Computer, und sie ist immer wieder genervt, und dann kommt dieser große Moment, den ich am Anfang, dieses Zitat, das ich am Anfang gebracht habe, das eigentlich ein Übersetzungsfehler ist, einer dieser berühmten Übersetzungsfehler, wenn sie sagt, Sichtschirm an, und dann sieht sie nicht das Weltall, sondern nur so eine blaue, wabernde, ja, so einen blauen, wabernden Nebel. Und sie fragt dann im Original, was ist das für ein Nebel, den ich da sehe? Mhm. Und das englische Nebel ist halt Mist. Und sie haben Mist mit Mist übersetzt. Und ich finde diese Übersetzung, was ist das für ein Mist, den ich da sehe? Die passt wie eine Faust aufs Auge, weil Beverly einfach schon so genervt ist in dem Moment, dass ich das einfach einen herrlichen, ich möchte sogar für möglich halten, dass es ein absichtlicher Übersetzungsfehler ist, weil das so in ihren Genervtheitszustand einfach passt. Und wenn es ein Fehler war, dann liebe ich ihn. Was ist das für ein Mist, den ich da sehe? Das hätte ich auch gefragt in dem Moment.
Und sie wollen ja auch lippensynchron sein, und dann weiß ich nicht, ob nicht das dann die beste Lösung war, sozusagen.
Das kann auch sein.
Ja, der Mist.
Was ist das für ein Mist? Herrlich. Ja.
Ich find's stark, wie sie dann vorgeht. Ne? Also sie ist Ärztin, sie arbeitet ja diagnostisch. Das heißt, sie fängt dann irgendwann an, ihr Problem zu diagnostizieren mit Hilfe des Computers. Ne? Ausschlussverfahren, logische Schritte gehen und so weiter. Und am Ende kommt sie dann tatsächlich zur richtigen Erkenntnis. Ich bin wohl in der Blase, ne, in dieser Warpblase, und ich muss raus. Und dann sind diese Erscheinungen, diese Wirbel keine Gefahr für mich, sondern das ist diese Schwelle, die ich überschreiten muss, um wieder rauszukommen.
Ja, ich meine, es macht nicht so viel Sinn, wo dann der Wirbel ist, weil sie sucht den Wirbel im Maschinenraum. Der ist ja vorher auf der Brücke und ich weiß gar nicht, wo sonst noch gewesen.
Auf der Krankenstation.
Auf der Krankenstation. Also eigentlich müsste der Wirbel immer in ihrer Nähe sein. Vielleicht ist er das ja tatsächlich auch.
Ja, gut. Das Zentrum dieser Erscheinung der Warpblase, also ich meine, die wird ja immer kleiner, ne? Also ist sie auf jeden Fall immer auf dem Maschinenraum. Ne, das ist der sichere Ort quasi, das ist der Zentrum dieser Blase oder der Mittelpunkt.
Aber ich glaube, es ist ganz einfach, dass man hier, wenn man bei der Technik hier zu viel Logiküberlegungen macht, kommt man durcheinander.
Es ist natürlich schon ein bisschen sehr schwurbelig. Ne? Also diese Geschichte mit dem Reisenden, Raum und Zeit und Gedanken müssen zusammengebracht werden. Ich habe noch mal jetzt in den Reisenden reingeguckt, also in diese Folge, hier sechste Folge, erste Staffel. Und irgendwie da, ja, weiß ich nicht, da, ja, ist es auch schon so ein bisschen cheesy, okay? Aber es ist halt irgendwie die Erklärung, ne? Gedanken ist halt jetzt, das kommt noch dazu, das müssen wir noch da reinrechnen. Wesley wird aufgefordert, er soll die Augen zumachen und quasi die Hände auf seine Formeln auf dem Display legen und sich hinter die Mathematik fühlen.
Ja. Schau hinter die Zahlen und so.
Ja.
Es ist Metaphysik, klar. Es ist Geschwurbel, und es ist halt auch gerade das, was dann die Folge letztendlich möglich macht, oder was es einem möglich macht, hinter diese ganzen kleinen Logikfehler hinter die Zahlen, hinter die falschen Zahlen der Logikfehler zu schauen, weil, mein Gott, es ist halt eher eine gefühlte Logik, und dafür sorgt dann auch wiederum der Reisende. Bitte, Was soll's?
Und das ist ja dann tatsächlich auch die Erklärung. Ne? Das, was sie empfunden hat, worüber sie nachgedacht hat, eben dieses nach und nach gehen alle Menschen aus deinem Leben, ne? Also ne, die Einschläge kommen näher, so dieses Gefühl, das hat eben dazu geführt, wie diese Warblase sich ausgestaltet, in die sie da gezogen wurde.
Wäre das jetzt einfach nur Science-Fiction, technische Science-Fiction, harte Science-Fiction, hätte es auch keinen Grund gegeben, warum die Warblase auf sowas reagiert, weil die Warblase hat auf ihre Gedanken, ihre Emotionen reagiert und danach diese Welt gestartet, da muss irgendwas Metaphysisches passiert sein. Ja, da muss irgendwas, was sich nicht wissenschaftlich erklären lässt, im Spiel sein. Und dann hast du halt so diesen Moment, wo du sagst, ja, dann kann eigentlich alles mit allem erklärt werden. Entweder man stört sich unglaublich daran, dass man alles mit allem erklärt, wenn es erstmal über die Logik hinausgeht und man hinter die Zahlen schauen muss. Oder man nimmt es als gute Lösung an und sagt, okay, das ist das fantastische Element in der Geschichte. Das haben wir immer bei Star Trek. Das gehört auch einfach dazu. Und wir heißen das willkommen. Nehmen das einfach so als Teil der Star Trek-Geschichte mit, dass immer wieder sowas Fantastisches einfach mit im Spiel ist.
Genau, und deswegen würde ich auch nicht unbedingt immer Fehler sagen, sondern es ist halt einfach irgendwie eine Komponente oder etwas, das im Zweifel halt auch noch nicht verstehbar ist. Ne? Mhm. Also, ja, genau. Also hätten sie die Geschichte halt zum Beispiel in diese Folge Family gepackt, dann hätten sie es natürlich eh auch anders erklären wollen. Dann wäre es eine andere Grundlage gewesen, warum jetzt einzelne Leute vom Schiff verschwinden und. Ne? Also so hat man es jetzt aber hier eben umgestaltet und hat den Reisenden wieder reingebracht. Und diese Ebene mit dem, die Gedanken sind da eben auch Teil dessen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall viele spannende Momente. Mhm. Ne? Also erstmal so ein Rätsel, so eine Sherlock-Holmes-Geschichte plötzlich. Und dann wird es plötzlich so eine Gruselgeschichte. Und es geht immer eine Ebene weiter. Und wirklich spannend, wie sich das so aufbaut.
Ja, das stimmt. Besonders schön, ein schöner Moment war noch am Ende. Es wird ja immer wieder so ein bisschen gesagt, Beverly und Wesley hätten eigentlich nicht so eine richtige Mutter-Sohn-Beziehung. Die wirkt manchmal sehr distanziert und sehr unnatürlich. Und hier finde ich, in dieser Folge merkt man richtig schön, das ist so richtig, das ist ein Mutter und Sohn. Die zwei gehören zusammen. Wenn Beverly, nachdem sie mit ihrem alten Freund gesprochen hat und diese Gefühle, Jack, mein Mann fehlt mir, dann geht sie in den Maschinenraum, um nach ihrem Sohn zu schauen, weil sie auf einmal Sehnsucht nach ihrem Sohn hat und schaut ihn einfach an, wenn sie sich um ihn sorgt, oh mein Gott, was ist mit Wesley? Und dann am Ende, das ist ein komischer Moment, wenn Wesley sich halb auflöst, Picard steht daneben, der Reisende auf der anderen Seite, dann passiert alles und Beverly wird aus dem Wirbel geschleudert und landet im Maschinenraum. Wesley sackt zusammen, Picard läuft an Wesley vorbei, ohne auch nur einen Blick auf ihn zu werfen, kümmert sich um Beverly. Das ist so, für eine Sekunde denkst du, oh du Arsch, dein Wesley ist gerade zusammengegangen und du interessierst dich nicht. Okay, gut, da liegt Beverly, das ist wichtig.
Es ist so wirklich ein kleiner Irritationsmoment, ne? Ja. Also weil die so schön zusammen im Bild sind und Wesley sackt wirklich senkrecht nach unten, kann sich gerade noch halten. Und Picard ist in Bewegung, aber geht an ihm vorbei.
Dann kommt aber noch eins drauf. Beverly rappelt sich auf, wird von Picard begrüßt und sie schaut an, sie schaut so, und alles. Dieser Moment ist toll und richtig. Dann sieht sie an ihm vorbei und statt auf ihren Sohn zu sehen, sieht sie den Reisenden. Und das ist auch so ein Moment, da liegt dein Sohn, der liegt da. Und sie sieht erstmal den Reisenden, bis einem vielleicht auch klar wird, okay, aber vielleicht sieht sie ihn gerade nicht. Wesley kauert da am Boden, vor ihr steht Jean-Luc im Weg und sie sieht wirklich erstmal den Reisenden, weil das ein unerwarteter Anblick ist.
Und an ihn hatte sie ja auch gedacht, als sie in der Warblase war. Ne? Von daher, sie sieht ihn und fragt, habe ich das Ihnen zu verdanken, hier rausgekommen zu sein?
Das wäre auch tatsächlich so dieser Moment, der sagt, Das ist der Reißende. Das ist das, was jetzt gerade ihre Aufmerksamkeit. Und dann sieht sie Wesley. Und dann läuft sie auf Wesley zu und die nehmen sich in den Arm. Und wie die beiden dastehen. Wesley total geschafft ist. Und einfach nur die beiden sich in den Arm nehmen und sich aneinander festhalten. Und das ist der Mutter-Sohn-Moment wieder.
Ja.
Da ist in dem Moment, habe ich das Gefühl, okay, alles, was mich gerade irritiert hat, wird hier aufgefangen und richtig gemacht. Das sind Mutter und Sohn, die haben einander wiedergefunden, die sind wieder füreinander da, die haben sich verloren und hatten Angst umeinander, die hatten Angst, einander zu verlieren. Wesley hat Angst um seine Mutter gehabt, Beverly hat Angst um ihren Sohn gehabt und jetzt sind die beiden wieder zusammen. Und da wird auch gar nicht mehr viel gesprochen zwischen den beiden. Die halten sich einfach nur fest und du merkst, Will Wheaton an, dem Spiel von Will Wheaton, merkst Wesley an, wie er einfach nur froh ist, seine Mutter wieder zu haben. Das ist ganz toll. Also Will Wheaton hat eine ganz tolle Mimik, einfach Körpersprache, die Erschöpfung, die Erschütterung, die Anstrengung, das Adrenalin, das ihn losgelassen hat. Und jetzt wird er einfach nur von seiner Mutter festgehalten. Und Beverly, die ihren Sohn hält, ganz, ganz großer emotionaler Moment für mich, der sehr viel von dem, was ich sonst auch oft in der Serie auch tatsächlich immer wieder bemerkt habe, wo dieses Mutter-Sohn-Verhältnis oft einfach nicht so richtig für mich rüberkommt. Hier funktioniert es wieder. Hier ist es wieder da. Das ist nicht einfach schön.
Ja, ja, und aber wie du sagst, ne, erstmal rennt Picard zu ihr, hilft ihr auf. Und wie die beiden sich dann erstmal umarmen, das ist so eine richtige, aufrichtige Erleichterung und Freude, den jeweils anderen auch wieder zu sehen und zu haben. Wie die sich umarmen, das finde ich auch immer wieder erstaunlich. Und ich finde es, also weil, wenn es jetzt angenommen ist, wäre jetzt irgendjemand anders gewesen, wäre Picard in den Maschinenraum gegangen, wenn Geordi in der Warpblase gewesen wäre. Der hat ganz hibbelig und angespannt die Brücke verlassen und sagte, ich bin auf dem Maschinenraum.
Ich kann mir vorstellen, dass er in den Maschinenraum gegangen wäre, aber er wäre nicht so emotional dabei gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass er dann Geordi umarmt hätte, so wie er
das. Nee, das nicht. Nee, aber auch, also auch ihre Erleichterung natürlich, ne? Ja. Also, weil sie hat ja, wie sie gespielt hat, das hat man ja gut nachempfinden können und da was für eine Angst sie gelitten hat die ganze Zeit. Und als Picard auf der Brücke dann auch noch weg war, ne, und sie dann sagte, ich werde dich nicht vergessen, ich würde dich alle nicht vergessen und dann wieder zurück ist. Dieses Umarmen, das ist so wirklich so Erleichterung, Freude, aber eben auch sich Halt holen, ne? Sich Rückversicherung zu holen jetzt hier. Das war wirklich stark. Ja, und wie du sagst, aber auch die Umarmung mit Wesley, die war auch gut.
Ja. Ja. Es war ein sehr emotionales Ende und das hat mir, das war richtig schön. Und ich habe über dieses Ende tatsächlich vergessen, ob man ihren alten Freund nochmal gesehen hat.
Gesehen nicht, aber Picard sagt, weil sie sagt, hört sich vielleicht komisch an, aber wie viele Leute sind an Bord des Schiffes? Richtig. Und dann sagt Picard, 1014 inklusive ihres Freundes Dr. Quaise.
Ja, richtig.
Ja. Ja.
Übrigens habe ich mich das auch schon wieder gefragt, weil man ja, wir hatten das Ganze am Anfang, um nochmal zu Dr. Quaise zu kommen. Also am Anfang die Weltraumstation und dann sieht man ja auch, wie die Enterprise da andockt und wie es eine Verbindung gibt, eine Umbilical,
Die
Röhre. Warum ist eigentlich Dr. Quaise mit dem Transporter an Bord gekommen und nicht einfach durch diese Röhre marschiert?
Ja, das dachte ich vorhin auch, aber dann dachte ich, ja, vielleicht wäre der Weg dann weiter gewesen, dann hätte er durch die halbe Station laufen müssen und so. Und er ist das ist ja das Thema, er ist ja schon ein bisschen gebrechlich.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Vielleicht von seinem Quartier oder der Krankenstation zum Transporter ist vielleicht nicht so weit gewesen und dann eben zur Brücke, also zur Enterprise zu beamen, ist dann die Abkürzung gewesen.
Aber das sind auch solche Sachen, da habe ich mich... Man nimmt das eigentlich einfach hin. Wenn man die Enterprise betritt, betritt man sie über den Transporterraum. Wenn man sowas wie so eine Zugangsröhre sieht, die nimmt man gar nicht wahr. Das sieht schön aus, aber man ist so gewohnt, dass die Leute nicht durch einen Shot an Bord kommen, sondern über den Transporterraum. Das, Das ist Staffage, das ist Ausschmückung. Wir wissen, wie dieses Universum funktioniert. Und sonst hätten wir ja auch O'Brien nicht gehabt, wenn der nicht mit dem Transporter angekommen ist. Also seien wir froh darüber. Und gleichzeitig habe ich mich sehr über dieses schöne Bild gefreut, weil das tatsächlich auch ein sehr schönes Bild war mit dieser Zugangsröhre. Wie heißt das denn auf Deutsch? Auf Englisch ist es umbilical, also die Nabelschnur.
Okay.
Und auf Deutsch heißt das irgendwie Verbindung oder
Verbindungsröhre, Andock.
Verbindungsleitung, sagen sie auf Deutsch. Mhm. Ja.
Okay. Ja, spannend.
Ja.
Ja. Und hier, wo wir den Transporterraum gesehen haben, hier haben wir die erste Episode mit einer neuen Transporterplattform. Vorher war die, ich sag mal, so einfarbig und in der Mitte einfach nur das blaue Licht auf dem Boden, ne, die Plattform.
Ah, ja.
Und jetzt hat man auf dem Boden eben so ein Muster, sag ich mal. Und das wird dann auch durchgehend benutzt in TNG, auch in Voyager und auch in Star Trek 6.
Ah, ja.
Also ab dieser Folge hat man eine andere Transporterplattform.
Ja. Habe ich nicht so drauf geachtet, aber interessant.
Ja, ich hatte extra nochmal beim Reisenden reingeguckt und da ist es mir dann auch aufgefallen, als Kosinski und der Reisende rüberbeamen, dachte ich, ja genau, es ist noch die andere Plattform in der ersten Staffel. Ja, spannend. Wie sich so sukzessive das Schiff ein bisschen ändert, ja auch auf der Brücke, ne? Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen andere Stühle, anderer Teppich und so schleicht sich das alles ein und irgendwann sieht alles anders aus.
Ja, das ist schon schön, wenn man da auf solche kleinen Details achtet. Ich mag das auch sehr. Diesmal habe ich, die Transporterplattform ist mir noch nicht aufgefallen, aber da werde ich jetzt in Zukunft mal drauf achten.
Ja,
ich bin mit meinem Latein am Ende. Weiß nicht, ob du noch irgendwas was hast, was noch zu erwähnen
ist. Ja, das Einzige, was noch interessant ist, immer wenn dann mal jemand anders an Bord kommt, dann sieht man doch den unterschiedlichen Blauton von Dr. Beverly Crushers Uniform. Und irgendwie hat sich halt über die Jahre da irgendwas am Stoff geändert oder die ist halt so ausgewaschen gewesen. Wobei wir heute, wenn wir das im Streaming gucken oder auf Blu-ray, haben wir da ja so ein bisschen Farbabgleich durch die Remasterung bekommen. Dann fällt es nicht mehr so sehr auf. Aber auch dann später in Deep Space Nine, da hat man ja mehr diesen Grüneinschlag in diesem Blau. Mhm. Und sieht man es dann.
Das ist mir jetzt tatsächlich auch aufgefallen, dass die beiden Uniformen, wenn Beverly und Dalen da lang gehen, gleich aussehen. Und ich konnte mich tatsächlich noch sehr genau daran erinnern, an früher, dass die früher nicht gleich ausgesehen haben.
Gar nicht.
Früher unterschiedliche Blautöne waren. Ja.
Sie ist so ein richtiges Hellblau, also Mittelblau, sag ich mal. Und bei ihm ist es so ein, wie sagt man da, so ein Moosgrün-Blau oder nee, nicht Moosgrün. Nee, irgend so was zwischen Blau und Grün.
Ich hätte es nicht mal mehr sagen können, welche Uniform, heller oder dunkler oder wie war. Ich wusste nur, die haben sich stark unterschieden. Ja. Und das hat mich tatsächlich irritiert, dass die beide in exakt dem gleichen Blau nebeneinander entlang liegen.
Ja, so ein bisschen sieht man es, vor allem wenn er auch noch auf der Transporterplattform steht und das Licht so drauf fällt, dann sieht man da noch viel mehr Grün. Und wenn er dann runterkommt und dann den Gang entlang geht, da haben sie es sehr angeglichen im Remastering. Ja.
Tja, naja.
Sehr spannend.
So ist das. Uniformen sind immer ein interessantes Thema. Irgendwann müssen wir mal eine ganz große Nummer über die Uniformen machen. Habt ihr ja wahrscheinlich bei Wikipedia ohnehin schon längst gemacht.
Nee, so explizit nicht. Nein.
Echt nicht?
Nee, wir haben nur mal über Uniformen so ein bisschen gesprochen, als es um die Sternflotte ging. Ja.
Ist eigentlich etwas, was mir immer wieder Spaß macht, mir die Uniformen anzuschauen. Das ist... Ich beschäftige mich gerade für den Sumpf mit einer ganz, ganz schrecklichen Military-Comedy-Serie. Wenn ihr MASH-Fans seid und Military-Comedy hört, habt ihr wahrscheinlich auch schon eine Ahnung, welche Serie das sein könnte. Und da habe ich das bisschen Spaß, das ich daran habe. Das geht auch ein bisschen auf die unterschiedlichen Uniformen zurück. Das ist ein rein optischer Spaß bei mir, dass ich irgendwie ein Vergnügen habe, auch wenn sonst Militärisches bei mir überhaupt nichts zum Klingen bringt, tatsächlich verschiedene Uniformen. Und das ist sonst wahrscheinlich auch so ein Star Trek-Ding. Ich habe immer großen Spaß daran, die verschiedenen Starfleet-Uniformen aus den verschiedenen Zeiten, Ähren und Serien mir anzuschauen und miteinander zu vergleichen. Gut, da war jetzt hier jetzt nicht sonst so viel, ist dann jetzt hier in der Serie gerade nicht, also den verschiedenen Blautönen in dieser Folge hier, aber ist trotzdem immer wieder ganz nett.
Das stimmt, ja.
So, aber ich glaube, damit sind wir dann wirklich durch. Das war eine schnelle Folge, aber das geht ja auch mal schnell bei so einer Folge, die wir schon so oft gesehen haben. Da kann man, wir haben ja wirklich relativ kurzfristig das Ganze hier angesetzt. Ich finde, dafür haben wir das gut gemacht. Dann bedanke ich mich bei dir für das schnelle Einspringen. Und ihr liebe Höris, seid bedankt fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, Kommentare zu schreiben, dann wisst ihr, wie und wo ihr das überall machen könnt. Blue Sky, Facebook, Twitter nicht mehr. Kontakt at data-sein-hals.de, da könnt ihr E-Mails schreiben. Habt ihr zuletzt aber auch nicht mehr gemacht. Nein, ich habe hier nur Feedback von Enervision, aber das geht über die Nabelshow. Ihr findet uns also nicht nur hier in eurem Podcatcher, ihr findet uns auch bei Enervision. Nur an dieser Stelle mal wieder ein bisschen Werbung gemacht für diese tolle Medienplattform. Ansonsten könnt ihr Postkarten, da freue ich mich drüber, die Adresse findet ihr im Impressum und am allerbesten immer weitersagen. Wenn es euch gefallen hat, weitersagen, verbreitet den Podcast, teilen, am Kaffeeautomaten erzählen, ich habe da was Tolles gehört. Das ist auf jeden Fall immer schön. So, und damit sind wir jetzt dann wirklich am Ende. Lebt flott und in Frieden. Tschüss. Genau.
Tschüss. Hättest du die Folge im Deutschen genannt? Remember Me soll sich auf Hamlet beziehen irgendwie. Ich weiß nicht, wie es da im Text vorkommt und was es dann im Deutschen wäre. Ja. Aber das Experiment, das ist ja wieder so typisch deutscher Titel.
Das stimmt, das haben wir gar nicht. Ja, das Experiment ist so. Das ist eigentlich so ganz dumm schon, die Auflösung des Rätsels in den Titel zu packen, nur dass man es irgendwie nicht wirklich versteht, bis man die Auflösung... Ja. Remember Me, ja... Ich finde Remember Vergiss Me schön. Nicht. Das ist wie Lower Decks, Strange New Worlds, wenn Bäumler in die Vergangenheit durch das Zeitportal verschwindet. Mhm. Remember Me!
Wenn er auch so waagrecht eingesogen wird. Genau, ne? Genau wie hier Beverly. Yeah,
remember. Ich weiß nicht. Erinnert? Ja, aber was sagt man auf Deutsch? Erinnert dich?
Nee. Ja gut, erinnert dich, würde gehen, nicht. Oder? Das genau, das, nicht. Ja. Naja, okay, ich weiß nicht, dann ist es halt das Experiment. Ach,
es gibt so viele lahme Titel, das ist halt wieder einer von diesen lahmen Titeln. Oh.
Heute rettet ihre Kinder.
Oh Gott, ja.
Ich muss sagen, ich habe jetzt die letzte Zeit viele Star Trek-Fanfilme gesehen, weil ich am First Contact Day im Kino war, wo ganz viele gezeigt wurden. Und dann hatte ich ein bisschen Lust, das noch ein bisschen nachzugucken, was die noch so gemacht haben und so weiter. Und auch die Historie, also von vor Anno dazu mal, die ganz alten Sachen ausgekramt, wo sie noch mit ganz schlechter CGI und ganz schlechtem Greenscreen und so weiter gearbeitet haben und wie sich das halt so entwickelt. Ne? Und das sind halt Laien, ne? Klar. Mhm. Ne? Und jetzt, als ich die Folge eben gerade geguckt habe, ist mir halt so aufgefallen, was für tolle Kameraperspektiven die Originalfolgen haben. Und ich dachte, ja, so schöne Einstellungen und so schöne Perspektiven. Und dann auch, wenn man Wesley sieht, ne, das erste Mal außerhalb der Blase, ne, für dich war es zu früh, aber ich fand den Effekt so schön. Hinten das gleißende Licht und dann ihn nur so im Schlagschatten, seine Umrisse und dann der Zoom raus, wir sind draußen aus der Blase. Das fand ich irgendwie schön gemacht.
Es sind halt Profis.
Ja, es sind Profis, da kann man nichts sagen. Ne? Das ist ein Riesenunterschied, ja.
Ja, toll. Was war es denn da im Kino, dass da Star Trek-Fanfilme liefen?
Genau, das war in Weinheim zum First Contact Day, also zum 5. April. Und da waren auch noch Leute da, wie Benjamin Stöwe, Hubert Sitt und eine Biologin aus Heidelberg. Die haben noch Vorträge gehalten und zwischendurch kamen dann immer Fanfilme von der Euderion, der Nubia, USS Lorelei und jetzt fehlt mir der vierte. Also es waren vier Fanfilme gezeigt, war sehr schön. Einfach mal so auf der großen Kinoleinwand. Oh. War schon echt ein Erlebnis. Hm. War toll.
Toll.
Ja.
Ich dachte, das
zusammen First Contact Day.
Dass da irgendein Star Trek-Film rausgekommen ist, den ich schon wieder verpasst hätte.
Es sind nur Fanfilme, in Anführungszeichen. Aber es war toll, irgendwie cool. Im Kino zu sitzen und lauter Nerds. Ne? Und man denkt sich immer so, heute ist First Contact Day und keiner weiß es. Ne? Du stehst auf der Straße alleine in deinem kleinen Nerdtum, bist da in deinem Kopf alleine und plötzlich bist du da mit ganz vielen anderen und dann sagt dann jemand, Happy First Contact Day, und das ganze Kino jubelt und ich denke mir, oh, hier bin ich richtig. Das ist so schön.
Ja, solche Momente sind schön. Das war wie mal wie das erste Doctor Who Jubiläum-Special, das ich auch im Kino gesehen habe und plötzlich auch gemerkt habe, dass da unglaublich viele Fans, dass es die gibt, dass ich nicht alleine bin.
Ja. Ja.
Toll.
Voll schön.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.